HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Wenn sie spielt und vor das Rotlicht tritt, dann öffnet sie unsere Herzen, obwohl sie nie eine Schauspielausbildung gemacht hat. Out of Rosenheim, Rosalie Goes Shopping, aber auch Patterson und Findus, Sesamstraße, der Unhold. Heute reden wir über Bier, Bayern, Lebensglück, Macht, Intrigen und Sex. Guten Morgen, liebe Marianne Segebrecht.
Hallo, Frau Schäfer, ich grüße Sie.
Freut mich sehr. Mich freut es auch von ganzem Herzen. Sie haben gesagt, wenn wir uns beide heute treffen, ist das ein bisschen wie Hausaufgaben machen. Was meinen Sie denn damit?
Ja, ich meine halt, dass man, wenn man sich Ja sagt, ne, wie zu einer Ehe, ne, und Ja sagt, dann ist es nicht damit getan, dass man sagt, ja, ich springe jetzt da rein und drehe. Das ist auch anstrengend, aber danach ist man nochmal gefordert, finde ich. Und wenn es dann darum geht, einen Film mit zu bewerben, dann finde ich halt selbstverständlich über 40 Jahre, dass man das macht. Es gibt viele Kollegen, die dann da sagen, oh, um Gottes Willen, das finde ich nicht.
Jetzt haben wir eine kurzfristige Ehe, wir beide heute an diesem Sonntagmorgen.
Ja.
Unsere Mikro-Ehe. Jetzt sprechen wir heute über einen Zweiteiler, der morgen Montag und Mittwoch im ZDF läuft, um 7:45. Wenn wir beide in eine Bar gingen und dieser Zweiteiler heißt Bier Royal, was würden Sie bestellen? Ein Bier oder ein Key Royal?
Ja, es kommt jetzt drauf an, ist es jetzt nach einem, dass man vorher schon ausgegangen ist, dass man ja im Kino war und so weiter, dann noch einen Absackerle nimmt, wie wir immer so sagen, ne? Dann wird es vielleicht eher ein Mixgetränk sein oder ein Martini, den habe ich wieder entdeckt, den finde ich so wunderbar, der ist ja aus der Mode gekommen.
Ne? Mit Olive oder ohne?
Mit, natürlich.
Mit und Eis Zitrone, oder ohne?
Eis.
Zitrone, ja, der Klassiker.
Genau. Und dann ist immer noch die Frage, die Dosis. Ne? Weil eins ist Medizin, zwei sind eins zu viel, hat immer mein Arzt gesagt, der mich ausgebildet hat viele Jahre. Und beim Bier ist ja so, dass ich ein Pils, also zum Beispiel zum Essen dazu, ein bestimmtes Essen, wo man dann ein Glas Wein dazu trinkt, Wasser sowieso. Wasser muss immer auf den Tisch, immer Klassik mit ein bisschen Sprudel, ja, weil die Kohlensäure ja eben nicht noch Säure in den Magen pumpt, sondern die Magensäure neutralisiert. Das wissen viele Menschen ja auch nicht. Und jeder macht ja das, wie er will. Ne? Und in meinem Fall Wasser, Wasser, Wasser und dann ein schönes Glas Wein, ein Rotwein oder Weißwein, aber da ein guter Wein, der nicht mit Zucker so übersättigt ist. Also das muss dann stimmen und dann eben lieber nur ein Glas. Ich liebe Pils.
Aha. Das helle und ein helles Pilz.
Ja, das kann hell sein, das kann dunkel sein. Und da geht es um die Bitterstoffe, weil ich ja auch in der Kräutermedizin ganz dafür einstehe nach meiner Ausbildung, dass man eben die Bitterstoffe im Leben will man sie schon nicht mehr erleben. Na, das soll alles Glück sein und Hysterie sein. Und das ist natürlich beim Pilz, das hat diese Bitterstoffe. Und wo ich auch schaue, dass es halt immer ein Bier ist, was noch das Reinheitsgebot in sich trägt.
Liebe Marianne Segebrecht, die HR3-Hörer merken das, glaube ich. Ihre medizinischen Vorkenntnisse, die im Laufe der Jahre und Jahrzehnte natürlich noch mal extrem verfeinert worden sind. Ja. Sie haben eine Ausbildung als MTA, kommt natürlich auch hier durch. Wir reden heute eben auch über dieses Getränk Bier. Das spielt nämlich in diesem Zweiteiler Bier Royal eine ganz große Rolle, aber eben auch über Intrigen, die Macht von Frauen. Und ich freue mich, dass Sie heute unser Gast sind im HR3-Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Heute und hier zu hören im HR3 Sonntagstalk die Schauspielerin Marianne Segebrecht. Und wer sie nicht nur hören, sondern auch sehen will, der hat Gelegenheit dazu. Morgen und Mittwoch im ZDF läuft ein Zweiteiler, der heißt Bier Royal. Und Frau Segebrecht, Sie spielen darin die Rosa Seidel, eine Haushälterin der Familie Hofstetter. Die ist eine ganz große Bierdynastie in diesem Film in München. Und Rosa trägt ein Dirndl, hat ein großes Herz, liebt Dackel und einen starken Sinn für Gerechtigkeit. Wie gehen Sie, wenn Sie spielen, auf eine Rolle zu?
Ich kann nur reingehen mit meiner Seele offen, mit der ganzen Seele, mit meinem Herzen, mit meinem Körper, mit meinen schönen Runden und er kann das ganz ausfüllen. Und dann holt sich das automatisch auch aus dem Unterbewusstsein, aus früheren Monaten meiner Kindheit und Emotionen und Gefühle und dann kommt alles zusammen. Und dann wird es eben die Absurdität des Lebens, aber nicht die hergestellte Komik.
Okay.
Und bei Rosa ist es eben so, dass ich sie so sehr liebe, weil eben, wie sie sich einbringt für die Tochter. Ne? Und wenn die kommt und sie in ihrer Komik ja nicht so gut Englisch kann, dann ist das natürlich komisch und dann klar sagt, dass sie eben, wo sie jung war, einen dunkelhäutigen GI hatte als Lover. Und sagt sie das der Tochter und wie sie da plötzlich da zu tanzen anfängt. Das finde ich so schön, weil da sieht man, Rosa ist tolerant und ist offen und das liebe ich so an ihr. Und ist auch bei aller Gerechtigkeit, die sie hat, im Gerechtigkeitssinn, ist sie auch in der Lage, der so ein Schnippchen zu schlagen. Das ist ja ganz schön frech, was sie macht.
Also an diesem Sägen, dazu kommen wir noch. Was gehört dazu, dass man eben sagt, ich schenke dieser Figur die Liebe? Es klingt jetzt nicht wie eine Einbahnstraße, sondern es scheint eben beidseitig zu sein. Sie müssen auch von der Rolle, und das sehen Sie ja am Anfang nur in diesem Drehbuch, irgendetwas spüren. Ein Funke muss überspringen.
Genau.
Was ist das, was Sie dann so fasziniert?
Also ich habe da eine eigene Philosophie, dass ich immer sage, wenn wir auf die Welt kommen, haben wir unser Drehbuch unterm Arm, was uns der Schöpfer mitgegeben hat. Mhm. Ja, später sagt man dann Determination oder sonst was. Und da glaube ich ganz fest dran. Jetzt haben wir aber den freien Willen. Na, der Schöpfer hat uns ja den freien Willen gegeben. Wir können sagen ja und nein. Tee, Kaffee. Ja, wir sind permanent gefordert, eine Entscheidung zu treffen. Wenn ich aber sage, also wenn was gewurzelt ist, in der Wurzelung, in mein Lebensdrehbuch, und ich komme dahin, und meine Seele kennt das schon, ich lese das und dann kriege ich Gänsehaut und die Bilder tauchen auf in mir und ich weiß, ich ahne es, ne, dass ein Teil von meinem gelebten Leben wird, dann bin ich zum Beispiel, dann sage ich ja und dann bin ich ganz ruhig.
Also diese Stichworte, ich versuche mal einige zu treffen aus Ihrer Kindheit, ob das dann eben in diesem Drehbuch auch auftaucht. Aufgewachsen eben in Bayern, in einer eher dörflichen Gegend, in Bachhausen. Diese liebevolle Obhut der Mutter kommt jetzt auch in der Rolle der Rosa vor. Ja. Diese Liebe zu den Kindern, eingebunden in eine Familie, aber eben auch Konfrontationen. Das hatten Sie ja auch, eben eine angespannte Beziehung mit einem sehr strengen Stiefvater.
Genau.
Dort gibt es eine Stiefmutter. Also das wären dann diese kleinen Akupunkturnadeln des Lebens, die sich dann im Drehbuch wieder treffen. Brezeln, ja. Dirndl, all sowas.
Ja, also das ist ja im Endeffekt bei Rosa, ist klar, dass die Dirndl hat und da stolz drauf ist, aber das ist nicht ein modernes, folkloristisches Prinzip, sondern die hat das in sich drin, aber die hat ja auch grundsätzlich die Toleranz und die Weite. Ja, das merkt man ja, wie sie sich eben für Menschen interessiert. Und in meinem Fall ist so, mein großes Glück ist, weil die sagen immer, wo kommt deine Ruhe her, deine selbstverständliche Ansicht, du darfst sein und du bist wertvoll. Das hat natürlich mit meiner Mutter zu tun. Ja, ich sag, wir haben zusammengelebt 18 Jahre später nach meiner Scheidung und ich sage ja oft im Gebet, weißt du Agnes, mit dir hätte ich auch auf 18 Quadratmeter Kinn an Kinn gelebt, weil die meisten Menschen verstehen es nicht, was ihr habt zusammengelebt, deine Mutter, du, deine Schwester, deine Tochter, vier Frauen.
Ein Drei-Generationen-Haushalt.
Ja, Matriarchatsstruktur und wie wir jetzt gut zusammengelebt haben. Aber ich hatte eine Mutter, wo ich sage, die ist vom lieben Gott gut gecastet worden, das sage ich einfach so.
Und diese starken Frauen, wenn ich da nochmal eben einhaken darf, und da würde ich ganz gerne gleich mit Ihnen weiter drüber reden, die spielen ja eben auch bei Bier Royal eine ganz große Rolle. Und über diese starken Frauen sprechen wir gleich. Machen wir das?
Ja, gerne.
Schauspielerin Marianne Segebrecht ist heute mein Gast im hr3 Sonntagstalk und sie spielt immer wieder starke Frauen. Auch im ZDF-Zweiteiler Bier Royal kann man morgen und übermorgen sehen. Ist es Ihnen wichtig, Frau Segebrecht, dass man als Frau auch ein starkes weibliches Vorbild in der Familie hatte?
Das glaube ich auf alle Fälle.
Warum?
Es ist ja so, in meinem Fall hatte ich auch noch eine, also schicksalshaft, eine Urgroßmutter, die war Heilerin, Nahrungsweib. Also die kam aus Tschechien, die haben da in Niederbayern gelebt, die meinen Großvater wieder gelehrt hat und als jungen Mann alles mitgegeben hat, dann hatte ich auf der anderen Seite
eine Heilerin.
Genau, die steht in ihrem Sterbepapieren sogar drin. Und die konnte sogar damals mit Rinde von Holunderbaum, den hat sie aufgekocht, den haben die Menschen getrunken und dann hatten die, wenn die epileptische Anfälle bekamen, hat sie die Meridiane damals schon berührt, das kann ich auch noch, und hat das sozusagen abgefangen. Also das war ein wunderbarer Mensch, von der habe ich mir viel erzählen lassen von meinem Großvater. Und mütterlicherseits, die Großmutter, die Urgroßmutter, die hat sich nicht zwingen lassen, den Nachbarbauern zu heiraten, sondern die hat gesagt, nein, da ist der Flickschuster und den liebe ich und von dem bin ich schwanger. Also das kommt natürlich dann
außergewöhnlich ins, diese Zeit.
Für diese Zeit, und die hat das durchgezogen und wurde enterbt und auch damals aus der Kirche ausgeschieden in dieser Zeit.
Das war ja schon wie ein Skandal, aber sie waren ja offensichtlich auch ein Kind, was gerne zugehört hat und was angenommen hat, Erfahrungswerte der Generationen zuvor. Das ist ja heute vielleicht nicht immer so.
Ja, in anderer Form, glaube ich. Ne? Also die Kinder von heute haben andere Defizite und die Eltern übermitteln denen ja oft aus dem Unterbewusstsein auch sehr viel und so weiter. Mein Glücksgefühl war, meine Mutter durfte mit mir zum Großvater in die Gärtnerei, wo ich jetzt sehr nahe dran lebe. Und ich als kleines Kind mit dem Opa jeden Tag in den Garten, also in die Gärtnerei gegangen bin, er mir alles erklärt hat, mit mir hat er gesprochen. Weil der war im Ersten Weltkrieg, der war so schwer seelisch erschüttert. Und mit der kleinen Marianne hat er gesprochen und hat mir auch über Suriname erzählt, über den Regenwald erzählt. Mhm. Aber der sah aus wie ein Indianer. Und das ist natürlich, wenn man da als Kind durch die Lüfte geschmissen wird und aufgefangen wird, ja, und dann sieben gescheit reden darf und so weiter, das ist natürlich nie mehr wieder zu löschen, die ersten drei Jahre. Na,
also
sowieso.
Trampolinsprünge der Seele, Trampolinsprünge des Herzens und eben auch die alte Welt, die alten Erfahrungen und das Weitergehen in die neue Welt, neue Erfahrungen. Das passiert ja bei Biroyal auch. Alte Generation trifft auf neue Generation, die eben Veränderungen wollen. Mögen Sie Veränderungen?
Also ich sehe ja die Philosophie so, dass das ganze Leben ist ja eine permanente Veränderung. Aber ich sehe das im positiven Sinne. Mhm. Im Großen und Ganzen ist die Wandlung also für mich also absolut da. Und das kann man ja verfolgen, wenn man sein Leben anschaut und wenn man es halt auch zulässt.
Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und habe mir heute für diesen Sonntag eine Frau eingeladen, auf die ich schon so viele Jahre gewartet habe, Marianne Segebrecht. Heute ist es soweit. Ich bin glücklich. Sie hoffentlich auch.
Ja, und wie.
Wir lieben es, sobald Sie vor die Kamera treten, können Sie morgen Abend im Zweiteiler Biroyal genießen. Und auffällig ist, Schauspielerinnen haben ja immer das Spielalter, das tatsächliche Alter. Hier sind die starken Frauen. Ulrike Krener, die Chefreporterin, Gisela Schneeberger, die Unternehmerin, deren Mann gestorben ist, die jetzt die Verantwortung für die Firma nimmt. Und sie, alles Frauen, die mitten im Leben stehen, gestandene Frauen und auch keine ganz jungen Frauen mehr. Ist das außergewöhnlich, so eine Besetzung?
Also für uns ist es während des Drehens natürlich, ne, haben wir das gar nicht so erstmal eruiert, weil das war halt selbstverständlich. Aber dann, als wir die Pressetage hatten, ist das immer wieder angesprochen worden. Und dann ist es uns nochmal ganz stark bewusst geworden. Es ist ja so, die Gisela Schneeberger ist ja erst die Geliebte. Na, die ist ja die Geliebte außen vor, die heimlich ein Kind hat von dem Brauerei-Patriarchen. Die
Frau ist ja ein Lover.
Na, und als dann der Patriarch am Herzinfarkt umfällt, dann erst zeigen sich diese Figuren, die Einzelnen, und kommen in diese Interaktion. Aber dann ist es halt toll. Die Gisela Schneeberger, die Geliebte, ist ihm dann schon über 60. Die Rosa ist ja mittlerweile dann 70. Und eben die Frau Krener ist ja auch, glaube ich, wollen wir vorsichtig sein, 50. Ich weiß, ja doch, muss sie sein, weil meine Tochter ist ja schon 50. Auf alle Fälle hat man das angesprochen. Das ist toll. Meine Güte. Weil oft ist ja dann so, ne, dass man heute sagt, nee, eine 60-Jährige wird dann vielleicht von einer 40-Jährigen gespielt, die dann auf 60 geschminkt wird. Oder eben sogar hat man die wunderbare Yvonne Katterfeld, die hat eine 90-Jährige Oma gespielt und hat eine Gummimaske gekriegt. Ja, das zeigt ja auch öfters.
Aber warum besetzt man dann nicht tatsächlich eine 90-Jährige? Ja, es gibt doch tolle Frauen in unserem Land, die spielen können.
Immer mehr. Und das ist ja die Tragik, wo also viele Kolleginnen ja wirklich sagen, um Gottes Willen, ich bin 40, schrecklich, jetzt ist es dann aus. Die können noch Kommissarinnen spielen und so. Aber wie gesagt, ich tauche mich da gar nicht ein.
Hatten Sie denn auch mal diese Angst, Frau Segebrecht?
Nö, im Gegenteil. Weil ich finde ja,
was heißt das?
Umso älter man wird, umso schöner wird man. Ja, man wird ja viel schöner.
Das versuche ich mir auch morgens im Spiegel immer
ist
zu sagen.
Ist aber so.
Was sehen Sie, wenn Sie morgens in den Spiegel schauen?
Also ich gehe ja erst einmal grundsätzlich, jetzt bei dem Hochschnee gehe ich es nicht, aber ich setze mir meinen Kaffee auf, den ich sehr wichtig finde, einen schönen Kaffee. Und dann ein Wasser stelle ich mir hin und dann gehe ich erstmal raus, also barfuß. Gehe ich raus und mache eine kleine Runde. Ich habe so einen kleinen Garten jetzt, also der ist nicht mehr so groß. Und hinten eine kleinere Mini-Wiese.
Bis
also
dahin haben Sie noch gar nicht in den Spiegel geblickt. Nein. Also ein Wasser, Kaffee aufsetzen, barfuß in den Garten.
Dann komme ich zurück, dann mache ich schnell über meine Füße eine heiße Dusche, damit der Kreislauf von unten nach oben in Schwung kommt. Dann trinke ich dieses heiße Wasser mit Zitronensaft und Ingwer. Und dann setze ich mich hin und dann kommt der Kaffee.
Jetzt haben wir aber noch nicht über den Spiegel gesprochen. Wenn wir nochmal darüber sprechen, dass so viele Kolleginnen doch tatsächlich hadern mit dem Alter, und das meine ich jetzt wirklich ernsthaft, und in große Krisen kommen. Nee. Und Sie aber sagen, ich bin das mit all diesen Schichten.
Ja, wenn ich da
was
reinschaue, dann freue ich mich über mein rundes Gesicht, jede Falte kommt, die begrüße ich mit Freude. Also das ist ja, weil die erzählt ja was. Die erzählt mir ja was. Und wenn ich natürlich immer innen meine guten Gedanken habe, es gibt eine Übung, die heißt, in Amerika ist es Brainless Diving. Die hat mein Arzt auch gemacht.
Können wir die beide jetzt zusammen machen hier?
Ja. Also jetzt wird es schwierig, weil es geht darum, wenn man Yoga macht, ja, dann sagt man doch
ja,
immer.
Mache ich.
Der linke Arm wird schwer, der rechte Arm wird schwer. Und das ist ja toll. Man gibt seinem Körper Befehle und man merkt auf einmal, Mensch, über die feinen geistige Ebene, das funktioniert ja. Aber jetzt ist ja der ganze Tag mit Autolärm, mit Gedanken. Meine Mama hat immer gesagt, die Semmelgeister, die durch den Kopf rasen. Und wenn man das schafft, also man macht so ein Training, man fängt mit.
Ich bin bereit, Frau Segebrecht.
Zwei Minuten
an. Was soll ich machen?
Wir können es jetzt schwer machen, weil wir natürlich sprechen. Man nimmt sich eine Farbe, die man liebt. Blau, grün, und da gibt es ja tageweise, ne, so, die man für die Seele braucht, wo man auf blau gern schaut oder auf grün oder andere auf pink. Und dann versucht man, den Wecker zu stellen, erstmal auf 2 Minuten und versucht erstmal, ganz ohne Gedanken, das geht ganz schwer, sich zu machen, und man denkt, man schaut jetzt rauf in den Himmel, in den blauen Himmel, und jetzt, ihr geht's jetzt weg, du gehst weg, erzähl mir nichts und sag mir nichts, und dann, wenn man das schafft für 2 Minuten,
ich gehe jetzt aber nicht weg, Frau Segebrecht. Ich mache nur eine ganz kurze Pause.
Okay.
Ich denke mintgrün und bin gleich wieder da.
Schön.
Welche Farbe denken Sie?
Ich bin heute ganz hellblau.
Wunderschön. Bis gleich. Mintgrün sagt Tschüss zu hellblau.
Das liebe ich. Mintgrün.
Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Unser Gast in München ist Marianne Segebrecht. Hat in Zuckerbaby mitgespielt, Patterson und Findus, Rosenkrieg, Out of Rosenheim, Rosalie Go Shopping. Welchen Titel würden Sie gerne hören, den ich jetzt noch nenne, wo Sie sagen, das ist mir wichtig, dass ich da mitgespielt habe?
Also natürlich steht ganz oben Out of Rosenheim, das ist ja klar, der in die ganze Welt gegangen ist unter Bagdad Kaffee. Und es gibt
da liegen wir Ihnen zu Füßen. Wissen Sie das eigentlich, wie gerne wir Sie dafür einfach drücken und umarmen wollen?
Oh, danke. Der ist ja neu aufgelegt worden. Der ist jetzt in Cannes gezeigt worden, 30 Jahre Geburtstag. Mhm. Mit neuer digitaler Auflegung.
Und Percy Adlon hat einen Riesenerfolg. Der Regisseur hat ja gesagt über sie, sie hat das gewisse Etwas, das Mädchenhafte, das Einsame, der leichte Gang bei starkem Gewicht, die Lachlust, den herzförmigen Mund, die Opferlammaugen, wie eine alpenländische Version von Marlene Dietrich. Hat er was vergessen, wenn wir jetzt an die Neuauflage denken?
Nein, das ist alles. Wir waren auch noch mal zusammen mit jungen Leuten in München noch mal drin. Und was das Schöne ist, ist eben die wenigen Schnitte. Na, weil heute ist ja Schnipp, 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 Schnapp da. Ja, das ist die neue Dimension, die automatisch kommen muss, wenn alles über schwappt und zu viel wird und der Lärm zu viel wird, schaltet man ab. Das Gehirn schaltet auch dann ab.
Wir manchmal sagen nur Mint, Grün und Hellblau. Schön. Also ab und zu muss man einfach mal ein bisschen zur Ruhe kommen.
Ja.
Nun drehen Sie und Sie mögen auf der einen Seite Ihren Garten, Sie mögen Ihren ländlichen Raum kurz vor den Toren Münchens. Sie mögen es aber eben auch vor der Kamera zu stehen. Biroyal ist der aktuelle ZDF-Zweiteiler. Sie sind die hundeliebende Haushälterin Rosa Seidel und Haupthandlungsstrang ist so ein bisschen, dass die biestige Seniorchefin der Arnulf Breu die ungeliebte Stieftochter ums Erbe bringen will. Und natürlich treffen da auch zwei Welten aufeinander. Auf der einen Seite die Stieftochter, sie will daraus ein vegan, ökologischen, nachhaltiges Unternehmen machen und die Stiefmutter, die es natürlich in der Tradition fortsetzen möchte. Und ihre Rolle dazwischen, was machen Sie als Rosa?
Ja, das war sehr, sehr schmerzhaft, sage ich jetzt mal, das nachzuleben, weil man darf nicht vergessen, die Rosa ist ja die ganze Zeit in die Familie integriert. Die hat die Tochter aufgezogen, das kann man sich ja vorstellen. Und die Schneeberger war ja draußen die Geliebte.
Mhm.
Das ist das Verrückte. Sie hat das geerbt, aber sie war ja nie verheiratet. Sie hat zwar einen Sohn mit dem Patriarchen, aber den hat sie ja niemals mit
offiziell
eingebracht.
Genau.
Für mich war die Rosa ganz fest verliebt in den Chef.
Und sie trägt ihn im Herzen.
Ja,
sie hat diesen
ja gesagt,
Gerechtigkeitssinn, obwohl sie jetzt ja sehr, sehr ungerecht behandelt wird.
Ja,
sie wird schlecht bezahlt. Sie hat laufend Rechnungen, die nicht beglichen werden. Was bringt sie im wahren Leben auf die Palme, wenn sie jemand sind, der auch im wahren Leben Gerechtigkeit mag?
Naja, also ich habe einen großen Himmel, großes Firmament, also über die Jahre. Ich schreibe ja gerade an meinem Buch, ich umarme den Tod mit meinem Leben. Ich bin im Hospiz seit 2 Jahren. Da ist alles nochmal ganz anders und mir geht es immer um die ganzheitliche Struktur. Es gibt halt Menschen, die sind noch nicht so weit. Die müssen noch ihre Kleinkriege ausfechten, weil sie wahrgenommen werden. Ja?
Wer gerne streitet, wer Hass sät und Wut will wahrgenommen
ja
werden?
Glaube ich schon. Es geht um Selbstwertgefühl. Und wenn man einem Menschen das nie also nahegebracht hat und ihm nie das Gefühl vermittelt hat, ich gehe ja auch ins Jugendgefängnis, also da in Eichstätt, und was glauben Sie, wenn der andere auf der anderen Seite eine Wertschätzung bekommt, aber eine ehrliche, ne? Was da passiert? Es geht um erst einmal Verständnis. Aber wenn es um Projektionserzwingung geht, ja, dass man den Menschen nimmt, weil er eine mütterliche Ausstrahlung hat und sich dann vielleicht noch an der Mutter noch irgendwo rächen möchte, oder ich verstehe das immer und sag's dann der Person ganz liebevoll.
Okay, weißt aber du, wie machen wir das konkret? Also nehmen wir das Thema Rassismus, nehmen wir das Thema Antisemitismus. Wenn Sie so jemandem gegenüberstehen, wie reagieren Sie dann? Suchen Sie das Gespräch oder
natürlich
eher nicht?
Natürlich, ja klar. Also wenn mich jemand jetzt verletzt oder verletzen will, dann muss ich ihm schon die Möglichkeit geben und das in ein Gespräch bringen. Weil sonst ist ihm ja auch nicht geholfen.
Mhm.
Und jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe, lasse ich meinen Tag durchlaufen und mir geht es nicht um Schuld, es geht um Ursache. Wirkung.
Und was heißt das, wenn Sie dann ins Bett gehen, dann nehmen Sie etwas mit und lassen das los?
Ich nehme den Tagesablauf, den lasse ich an mir vorbeilaufen. Und wenn da was ein bisschen schief gelaufen ist, in meinem Fall, ja, wo man sagen würde, ist der jetzt ungerecht oder das, dann schaue ich das nach der Verursachung an, schuldfrei. War ich jetzt zu emotional? Ich habe zu viel erzählt. Ich war zu gut drauf. Und der ist einfach traurig und der hat dann Schmerz im Herzen und der reagiert dann nicht gut auf mich. Und dann überlege ich mir, aha.
Können Sie dann anrufen nochmal und sagen, ich habe einen Fehler gemacht?
Ja, das ist sogar kein Problem. Es gibt so eine kleine Geschichte, die ist so lustig. Aber die
erzählen Sie mir gleich.
Ja.
Okay? Nicht jetzt erzählen. Ich gehe jetzt einen Tee trinken, ganz kurz, und dann spielen wir einen Song und dann sind wir wieder da. Ja?
Alles klar.
Gut,
alles
bis
klar.
Gleich, liebe
alles
Marianne
klar.
Segebrecht.
Das Lächeln, das ist wichtig. Ja.
Marianne Segebrecht ist wieder da und sagt, wenn es Streit gibt, wenn es Spannung gibt, was ist dann die ultimative Lösung? Wie geht man mit Nervensägen um?
Dass man ihm sagt oder im Nachbarschaft oder Freundeskreis, übernehme Verantwortung. Ja, nicht immer der Nachbar ist schuld, nicht immer der Politiker ist schuld. Fang bei dir an, Verantwortung übernehmen für das, was man sagt, für das, was man tut. Und dann schaut alles ganz anders aus. Und ich habe eine süße Geschichte bei uns am Dorf. Ne? Ein Mann, der nie in die Stadt fährt und ein Grantler ist. vor Gottes Herrn. Ein richtiger Grantler. Und die Menschen, die grantig sind und die oft so schroff sind, sind die sensibelsten innen drin. Und die wollen sich schützen und mir passiert das nicht mehr. Und dann sagt er zu mir, also immer auf Bayerisch, ne? Heute war in der Stadt, das ist doch furchtbar. Ja, wie schauen denn die alle? Die schauen ja wie die Teufel, das gibt's ja nicht. Da habe ich so viel Angst gekriegt. Gell? Da war ich ja so froh, wie ich jetzt wieder daheim war. Und so. Und dann sage ich, ja, wissen Sie was? Wahrscheinlich haben sie genauso geschaut und die haben vor ihnen auch genauso viel Angst gehabt.
Ah,
die
sind einfach mal spiegeln und genau. Einfach mal drehen den genau. Blickwinkel.
Und dann hat er gesagt, ja, da ist was dran, weil ich habe vorher so einen Streit gehabt mit meinem Weibsteife daheim. Dann habe ich gesagt, wenn Sie ein kleines Lächeln machen, das ist so aus der chinesischen Philosophie, ein Lächeln am Tag, ja, wenn Sie einmal lächeln, Sie werden sich wundern. Ne? Und dann kommt er 4 Wochen später und sagt, Sie haben recht gehabt. Meine Güte, ich habe jetzt gelächelt und gelächelt und gelächelt. Mei, die haben mir alle angelacht. Das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Ich bin ja gleich gegangen, habe mir eine halbe gekauft und habe mich so gefreut und das weiß ich jetzt. Aber jetzt werde ich das daheim auch mit einbringen.
Mein Gott, einer, der es gelernt hat, dank Ihnen, liebe Marianne.
Ist das nicht süß?
Ja, das ist süß. Und ja, das stimmt aber, ja wirklich. Wenn wir lächeln, kriegen wir ein Lächeln zurück. Ja. Aber ehrlich jetzt mal, Michael Douglas, muss man doch nicht sagen, dass der lächeln muss, oder? Der braucht so einen Tipp nicht von Ihnen.
Nee.
Ich bin so ein Fan von Michael
Ja,
Douglas.
Das verstehe ich. Aber ich habe jetzt schon gerade wieder Gänsehaut. Ich habe so viel Glück gehabt, ja, mit den wunderbaren Menschen, wo ich arbeiten durfte.
Bei welchen Männern kriegen Sie Gänsehaut? Komm, wir machen zusammen. Kriegen Sie Gänsehaut bei Robbie Williams?
Ja, kriegen schon, Sie, weil ich sein Schicksal mir so freut und wie er sich gefangen hat und wenn er singt und ja, aber jetzt nicht von der Mann-Frau-Ebene.
Verstehe. Gänsehaut bei Thomas Gottschalk?
Ja, aber wirklich.
Bekommen Sie Gänsehaut bei Jan Böhmermann?
Nein.
Harald Schmidt?
Teilweise.
Und warum bei Michael Douglas?
Naja, also da geht es um das Menschsein. Ich habe das Glück gehabt, ich durfte ja 3 Monate da sein. Ich hatte insgesamt 9 Drehtage oder 10 und die waren verteilt. Man ist on call, wie es so schön heißt, also immer bereit, wenn
für
ein Anruf
Film
kommt.
Für den Film Rosenkrieg, ne? Muss man
genau,
mal sagen.
Genau, Rosenkrieg. Die Rolle war so toll, weil die Susan, wie sie hieß, die ist geerdet, die ist ruhig, die ist bei sich. Und wenn man so lange da ist, und dann kriegt der Anruf, ja, meine, du bist jetzt heute frei. Und dann gehe ich aber hin und will weiter lernen, weil die Technik, die arbeiten mit 3 Kameras. Dann lerne ich, dann schaue ich, dann koche ich natürlich auch mal meine berühmte Suppe.
Haben Sie was gekocht für Michael Douglas?
Ja, also meine Suppen, die sind auch dort mittlerweile legendär, meine Überlebenssuppen. Ja. Als Überraschung habe ich mir ausgedacht, Michael Douglas hat ja für das ganze Team, 140 Personen, hat er ja ein marokkanisches Fest gesponsert, hat Zelte aufbauen lassen, hat Essen bringen lassen, hat sogar Bauchtänzerinnen bringen lassen. Dann haben die Leute gesagt, ja, der ist ja reich, der kann ja. Sag ich, hallo, ist das ein Argument? Es gibt viele Menschen, die sind reich und können sich überhaupt nicht trennen aus bestimmten Gründen. Ne? Und
aber trotzdem
schenken.
Wäre sowas zum Beispiel an einem deutschen Set unmöglich, oder?
Ich mache das immer. Alle, die mit mir gearbeitet haben, wissen das. Sogar bei Frau Holle, da war ich auch 12 Tage. Dann mache ich ein Fest für das Team. Und dann kriegen die immer von mir ein Dankeschön. Immer.
Wenn wir noch mal ganz kurz jetzt Amerika, Deutschland schauen, dieses Fenster, was Sie in Hollywood hatten, was haben Sie denn aus diesen Begegnungen, bleiben wir bei Michael Douglas, ja. Danny DeVito, Kathleen Turner, was haben Sie mitgenommen zurück nach Deutschland?
Das sagen ja viele Kollegen, Hollywood, 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 dann ist es so ein Kitschbegriff, das gibt's ja gar nicht mehr. Hat sich viel verändert, aber in den Filmstudios. Also es ist oberstes Gebot, Correctness. Das unterschreibt man auch, die MeToo-Diskussion, die ist wichtig gewesen und alles, aber im Studio kann gar nichts passieren. Mhm. Wenn man dann mitgeht in ein Hotel oder eben privat, ist was anderes, weil das ist eine Social Correctness, das wird auch so gelebt.
Trotzdem hatten wir auch die Hashtag MeToo-Debatte.
Richtig, aber eben die Debatte als solche, die manchmal mir eben überzogen war, die wichtig war für die Katharsis, kein Thema, aber so punktuell ich nicht nachvollziehen konnte, denn ich durfte ja auch nochmal mit Paul Mazursky drehen in Brasilien, mit Richard Dreyfuss und Raul Julia und so weiter, ne? Aber auch da war es eine ganz andere Konstellation und man ist, was ich auch wichtig finde und an die jungen Schauspieler übermittle, dass man zum Team, also zu den Technikern, zu den Leuten an
Licht,
der Kamera.
Licht, Ton, egal, Kamera, Script.
Das gesamte Team ist eine Familie. Und wenn man sie abdeckt, trennt und schlecht behandelt oder arrogant. Ja, was ist dann, wenn das Licht nicht setzt? Dann können die leuchten und ihre Augen drehen, wie sie wollen. Das hilft ja nichts.
Da müssen wir gleich zusammen nochmal über Familie reden, weil ich weiß, Sie sind ein Familienmensch. Ja. Es gibt eine berufliche Familie, es gibt eine private Familie und es gibt natürlich auch Beziehungen, die man lebt oder eben nicht lebt. Gleich mehr mit Ihnen, liebe Marianne Segebrecht, an diesem Sonntag im hr3 Sonntagstalk. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und im ZDF-Zweiteiler morgen um 7:45 und am Mittwoch um 7:45 kann man Marianne Segebrecht erleben. Heute sind Sie bei uns im Gespräch und wir wollen nochmal über diesen Begriff Familie sprechen. Mhm. Es gibt die berufliche Familie und es gibt natürlich die private. Und Sie sind beruflich, haben wir es gehört, Sie kochen fürs Team, Sie haben eine Wertschätzung für das Team. Sind Sie privat auch ein starker Familienmensch?
Natürlich. Warum? Also ja, das war ja auch der Grund, warum ich nicht drüben geblieben bin. Ich hätte ja weitere fünf Jahre bleiben müssen.
Also drüben heißt jetzt nicht in der ehemaligen DDR, sondern drüben ist Hollywood.
Auf der anderen Seite, genau.
Da hätten auch viele gesagt, hallo, so ein Vertrag liegt auf dem Tisch. Wie kann die den nicht unterschreiben?
Das geht doch nicht.
Hollywood, Michael Douglas und Sie sagen nein.
Ja, also es ist so, meine Mama, wir haben zusammengelebt und meine Tochter und meine Schwester. Ja, ich gehe doch nicht.
Die Mama hat den Michael Douglas geschlagen, sozusagen, in der Liebe.
Ja, nee, das ist doch klar. Also wenn man jetzt sich vorstellt, was meine Mutter für uns zwei Töchter gemacht hat, bis ich 7 war, uns alleine. Also die musste ja dann die Gärtnerei verlassen, da war ich 4. Ja, bis ich 7 war und sich entschieden hat, auch meine Schwester eben anzunehmen. Und wie? Ja, der hat gesagt, da ist mein kleiner Bruder drin, mein Xaverl, der ist ja mit 14 Jahren noch gefallen.
Und Ihr Vater ist gefallen an der Front, genau.
Mein Vater ist auch gefallen und man muss jetzt sich meine Mutter vorstellen. Meine Freunde, auch meine schwulen Freunde, die haben die so geliebt. Die war sowas von toll und weit im Radius. Ja. Meine Mutter habe ich begleitet und ich war ein Jahr mit ihr und ich war die letzten 3 Monate mit ihr und ich habe sie 14 Tage zu mir nach Hause geholt und sie ist in meinen Armen, ist sie ja erstmal in Anführungsstrichen gestorben und hinübergegangen und erst dann ein halbes Jahr nach der Trauer, da habe ich mich wieder aufgemacht und habe ich einen neuen Platz gesucht. Für mich ist das halt als Dankeschön total wichtig. Und ich bin total glücklich, weil Michael, ich habe ja Angebote gekriegt.
Michael ist jetzt Michael Douglas, nur weil wir beide jetzt schon hier so ganz lässig
ich
über Michael reden.
Ich habe Angebote gekriegt danach. Das möchte ich gar nicht aufzählen mehr. Und ich musste immer sagen, nein.
Können wir uns auf was einigen? Wenn Michael Douglas Sie das nächste Mal anruft und Sie können dann nicht, wollen wir beide dann Nummern austauschen?
Ja,
Sie sind ja auch noch befreundet. Ne?
Ja, natürlich. Wir sehen uns ja im März auch drüben jetzt das erste Mal wieder. Da geht es auch um ein kleineres Projekt. Und wir freuen uns beide schon.
Michael Douglas ist ja auch wirklich jemand, ich meine, er hat offen drüber gesprochen. Er hat ja lange auch mit einer Sexsucht zu kämpfen gehabt.
Ja, er war immer ehrlich.
Ehrlich?
Ist das nicht toll? Und jetzt, dann kam seine Frau jetzt und dann hat sie das abgedeckt alles und dann war er sowas von glücklich. Dann kamen die zwei Kinder nochmal. Ich habe ihm gesagt im Gespräch von Bruder zu Schwester, weißt du was, wenn das jetzt so ist und du niemand verletzt, gell, wohlgemerkt, weil die haben schon getrennt gelebt mit seiner Frau, die war auf Mallorca und so weiter, dann lebe es halt.
Da kommt Ihre liberale Haltung dann auch wieder tatsächlich.
Und da war er so dermaßen überrascht und dankbar.
Und haben Sie ein sehr offenes Interview über Sexualität auch gegeben. Darin hieß es, Sie hätten seit über 40 Jahren, also seit Ihrer Scheidung, keinen Sex mehr gehabt.
Nicht gestimmt hat, ja.
Was hat nicht gestimmt?
So wie das lapidar dann stand, ist doch klar, so würde ich doch nie reden. Mhm. Also das ist auch respektlos, ehrlich gesagt. Einerseits bin ich froh, ich sehe es an meiner Enkelin, dass diese jungen Menschen, die können ja alles für sich selber leben, erleben.
Also Sexualität ausleben, Freundschaft ausleben, Nähe ausleben, in langen Beziehungen oder in kurzen, das meinen Sie jetzt.
Mhm. Die Dankbarkeit, dass es die Sexualität nicht mehr verfeindet ist, dass die Sexualität nicht mehr verboten ist, dass es eben nicht alles heimlich geschehen muss, dass Menschen das ausdrücken können, leben können, jeder nach seiner Fasson. Aber für mich, ja, ich kann halt sagen, nach der Trennung war ich ja sehr stark mit meiner Mutter verbunden, wir haben zusammengelebt. Dann kamen die Rollen ab 34, da war die Dani schon 13, 14 und da war ja meine Mutter da, da war ja meine Schwester da. Genau. Und dann habe ich die ganze Welt bereist. Wo sollte da ein Mann sein?
Der das mitmacht vom Zeitpensum. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, auch wenn man jetzt beruflich viel unterwegs ist, gibt es doch immer die Sehnsucht nach Sexualität, nach Nähe.
Genau, aber jetzt kommen wir an den Punkt. Für mich ist grundsätzlich, also das habe ich gesagt, Sexualität, das ist ja eine Hingabe. Das ist ja was anderes, eine Frau, das ist nochmal anderes, ein Kelch, das ist eine Hingabe. Da ist die verbunden mit der seelischen Konstellation, der tantrischen Sexualität. Anders will ich das nicht leben und muss ich auch nicht. Aber es gibt Menschen oder Frauen, die drehen den Spieß um, die sagen, ich bin jetzt der Mann, jetzt hole ich mir das, ich brauche das für den Moment. Ich werte nichts. Nur, man muss das Recht haben zu sagen, ich sage doch nicht, ich lebe 40 Jahre ohne Sexualität. Was ist Erotik? In Arm nehmen, schöne, warme Gespräche, geborgen sein, in Freundschaften.
All das zählt für Sie eben zu Erotik natürlich dann dazu.
Natürlich.
Also, es kommt darauf an, wie man Sexualität definiert, wenn ich Sie richtig verstehe. Und wenn man eben Erotik, Nähe, Umarmungen, Gespräche dazu zählt, das Ganze, wie Sie ja sagen, tantrisch angeht, dann hatten Sie durchaus Sex in den letzten 4 Jahrzehnten, anders als es die Schlagzeilen ja vor einigen Monaten vermuten ließen. Gleich Endspurt hier im hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und mein wunderbarer Gast heißt Marianne Segebrecht. Ja, wir sind fast am Ende der Sendung und zu kurz gekommen ist bislang in meinem hr3 Sonntagstalk das Sehnsuchtsland von meinem Gast Marianne Segebrecht, Suriname in Südamerika. Und das holen wir gleich nach in unserem Fragenhagel. Kennen Sie ja, kurze Frage, kurze Antwort. Dieses Jahr ist es soweit, Frau Segebrecht. Im Herbst werden Sie endlich hinfliegen und auch gleich dort ein Filmprojekt umsetzen. Was glauben Sie denn, wie wird sich das anfühlen, wenn Sie in Suriname das erste Mal aus dem Flieger steigen?
Ja, ich glaube natürlich, erstmal kommt diese Luft, diese andere Luft, die feuchte Luft, mit der habe ich mich schon auseinandergesetzt in Puerto Rico. Das ist fantastisch gegangen. Ja, der Bürgermeister wird schon kommen, weil der sagt, Mariana, where are you? We're waiting.
Es ist ein Sehnsuchtsland von Ihnen. Warum?
Der Großvater hat es mir, der Schamane, der Franz Xaver, hat es mir in die Seele gesetzt, auch meiner Mutter. Und dann auf einmal ist es aufgewacht, als ich 7 war. Und dann, was mir immer, immer ganz wichtig ist im Hier und Jetzt, dort ist das mein Traum, dass sich die Religionen versöhnen, vermischen, miteinander leben, in Toleranz. Die haben sehr viel mitgemacht, aber jetzt sieht es im Verhältnis sehr gut aus und der Regenwald ist zu 85% geschützt durch das Weltkulturerbe.
Wann waren Sie das letzte Mal in Rosenheim?
Ach, in Rosenheim explizit, da war ich für eine Lesung.
Wie sind Sie, wenn Sie kochen?
Da bin ich schöpferisch, als ob ich ein Bild male. Ich male ja auch.
Wie sind Sie, wenn Sie jemand verletzt?
Dann bin ich erstmal sehr traurig und das zeige ich auch. Weil ich finde nichts schlimmer, als beleidigt die Leberwurst zu spielen. Ich zeige es und wenn ich ein bisschen wieder Ruhe habe, dann gehe ich das an mit der Person.
Wie sind Sie, wenn Sie sich morgen Abend Bioroyal anschauen im ZDF? Mögen Sie das, sich selbst sehen im Fernsehen?
Da habe ich überhaupt kein Problem, weil ich ja meine Seele mit reingegeben habe, alles. Und das ist wie meine Schwester.
Was trinken Sie, wenn Sie vorm Fernseher sitzen?
Also jetzt nach Abend, dann trinke ich natürlich einen Piccolo der feinsten Art, weil das muss ja gefeiert werden. Und dann meine Nachbarin wird da sitzen, meine Schwester, und dann stoßen wir an, wie zu einer Geburt.
Ich wünsche Ihnen gute Quoten und weiterhin viel Erfolg. Wie war es für Sie heute hier
sehr
mit uns
schön.
Beiden?
Ja, schön, im Austausch. Danke. Gänsehaut habe ich und danke. Und ich hoffe, wir sehen uns mal von Aug zu Aug und von Angesicht zu Angesicht.
Und dann umarmen wir uns. Werden Sie lieber umarmt oder sind Sie ein Festdrücker?
Nein, das ist die Gleichzeitigkeit, finde ich wichtig.
Okay, ich breite jetzt schon mal hier die Arme aus in Frankfurt.
Dankeschön, ich auch.
Marianne Segebrecht war heute unser Gast hier im hr3 Sonntagstalk am 27. Januar, dem Holocaust-Gedenktag. Dem Tag für Nulltoleranz, für Hass, Ausgrenzung und Rassenwahn. Dem Tag, dem 27. Januar, an dem wir den Opfern und ihren Familien der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft denken und denen, die eben auch Widerstand geleistet haben.